Vis-à-vis.
Kein geringerer als der deutsche Bundeskanzler ist heute Abend zu Gast, der erste in unserer Vorwahlreihe Ihr Plan für Deutschland. Olaf Scholz ist Spitzenkandidat seiner SPD in Brandenburg und er tritt an im Wahlkreis 61 Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fleming. Schönen guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend.
Herr Scholz, glauben Sie an Wunder?
Nein, ich glaube nicht an Wunder, aber ich glaube an wunderbare Dinge, zum Beispiel Wahlsiege.
Zum Beispiel könnten wir über den Wahlsieg reden. Wie soll denn das vonstatten gehen? Ihre Umfragewerte sind gerade fast zementiert bei um die 16%. Also der Kanzlerbonus scheint nicht zu wirken. Hatten Sie nie einen?
Es ist sehr schwierig nach den 3 Jahren Ampel. Da ist ja auch viel schwierig vorangegangen. Wir haben viele, viele wichtige Entscheidungen getroffen, Deutschland durch eine schwierige Krise geführt. Aber das Miteinander war jetzt nicht so, wie ich mir das als Bürger vorstelle. Und das spielt natürlich eine Rolle. Aber deshalb habe ich sie ja auch beendet, sodass die Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht im September, sondern Ende Februar wählen. Und ich bin sicher, wie beim letzten Mal, wird es gerade bis zuletzt dann noch spannend und eine Veränderung geben, sodass die SPD vorne liegen kann.
Was Sie ja selber persönlich auch unter enormen Druck setzt. Sie haben jetzt noch 18 Tage. Kann und wenn ja, wie soll die Aufholjagd gewinnen?
Dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ihren Kopf machen. Die entscheiden ja in der Wahlkabine, wie es weitergehen soll. Die machen sich jetzt genau in dieser Zeit ihren Kopf. Und deshalb ist es auch gut, dass wir zum Beispiel heute sprechen und dass es unglaublich viele Gespräche überall in Deutschland gibt, wo ich auf Versammlungen mit Bürgern und Bürgern rede und die Dinge vortrage, die wichtig sind für die Zukunft Deutschlands.
Dieses Land hat eine turbulente Woche in der letzten Woche hinter sich gehabt. Im Bundestag hat Friedrich Merz die Stimmen der AfD wenigstens billigend in Kauf genommen. Wie vergiftet ist denn das Verhältnis zwischen Ihnen, der SPD und der Union?
Da ist was passiert, ein Tabubruch. Das darf man gar nicht kleiner machen. Es gibt seit jahrzehntelang in Deutschland die Verabredung, dass es keine Zusammenarbeit mit extremen Rechten gibt. Wir alle haben das nach der Herstellung von Neuwahlen in Deutschland im Februar letztes Jahr noch mal betont. Auch Herr Merz hat im Bundestag gesagt, was andere auch gesagt haben, keine Zusammenarbeit mit der AfD, mit den extremen Rechten, weder bei Geschäftsordnungsfragen noch bei Fragen von Entschließungsanträgen oder Gesetzen. Und wenige Wochen später hat er das Gegenteil gesagt. Hier ist mein Vorschlag, ich verhandle über den nicht, aber wer mir zustimmt, ist egal. Und wenn es die AfD ist, ist es ihm offenbar auch egal.
Stichwort AfD. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur AfD? Befürworten Sie ein Verbotsverfahren?
Das ist ein sehr komplizierter, mühseliger Prozess in Deutschland aus gutem Grund. Parteien verbietet man nicht einfach mal so. Das kann auch nur das Bundesverfassungsgericht. Und es hat die Hürden sehr, sehr hoch gelegt. Deshalb ist es völlig richtig, dass jetzt erstmal die Verfassungsschutzämter der Länder und des Bundes die AfD genau beobachten. Und das müssen wir uns dann anschauen.
Herr Wüst in Nordrhein-Westfalen, der Ministerpräsident dort von der CDU, hat einen Vorschlag gemacht. Er sagt, der Ton in der Debatte um die Migrationspolitik zwischen den demokratischen Parteien müsse wieder versöhnlicher werden. Nehmen Sie die ausgestreckte Hand hin?
Mit Herrn Wüst habe ich sehr gut geredet über diese Fragen, zum Beispiel auch nach dem furchtbaren Anschlag in Solingen. Und das gilt auch für andere Ministerpräsidenten. Die Vergiftung ist entstanden dadurch, dass die vielen, vielen Entscheidungen, die wir durchgesetzt haben, nicht dazu geführt haben, dass hier weiter über gemeinsame Politik unter den demokratischen Parteien gesprochen wird. Herr Merz ist ja nicht das erste Mal kompromisslos in die Sache reingegangen, gesagt, mein Vorschlag oder nichts anderes, sondern er ist schon zweimal vom Tisch aufgestanden, wo verhandelt worden ist, Ende 23, dann wieder nach dem Anschlag in Solingen, wo es mit Herrn Wüst gut gelaufen ist und wir ja auch noch mal Gesetzesverschärfung durchgesetzt haben. Und was die Sache auch schlimm macht, wichtige Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration werden gerade von CDU, CSU aufgehalten. Zum Beispiel die von uns mühselig und mit ziemlich viel Kraft durchgesetzten Veränderungen des europäischen Asylsystems. Das klingt so abstrakt, aber da geht es genau um Begrenzung irregulärer Migration, indem zum Beispiel die Außengrenzen besser geschützt werden, indem jetzt Flüchtlinge überall in Europa registriert werden, ein besserer Solidaritätsmechanismus existiert und das Wichtigste, indem wir mehr Leute einfacher und unbürokratischer in die Länder zurückführen können, wo sie ihr Asylverfahren eigentlich betreiben müssen.
Die Union möchte ja Migranten ohne Papier an den deutschen Grenzen ohne weitere Prüfung auf Berechtigung des Asylverfahrens zurückweisen. Würden Sie das sagen, da wird das Asylrecht ausgehebelt?
Das ist eine Aushebelung, das ist mit dem Grundgesetz aus meiner Sicht nicht vereinbar, aber vielmehr ist es auch nicht vereinbar mit den europäischen Verträgen und das ist auch noch ziemlich, sagen wir höflich, unklug. Denn gerade haben alle anderen Länder uns Konzessionen gemacht und wir haben ja Grenzkontrollen eingeführt, genauer gesagt, ich habe Grenzkontrollen eingeführt. Ich habe dafür gesorgt, dass es über 40.000 Zurückweisungen gegeben hat an den deutschen Grenzen. Ich habe dafür gesorgt, dass die irreguläre Migration, die Zahl der Asylgesuche um ein Drittel gesunken ist. In dem Monat Januar hatten wir jetzt die niedrigste Zahl seit vielen, vielen Jahren. Wir sind also auf dem richtigen Weg unterwegs und den dürfen wir jetzt nicht zu Ende gehen. So müssen helfen, dass wir mit den europäischen Nachbarländern die Zahlen weiter runterkriegen.
Trotzdem weiß Herr Merz sich ja mit dem Rückenwind der bundesrepublikanischen Bevölkerung, jedenfalls wenn man den demoskopischen Tatsachen glaubt, da sagt die Bevölkerung, die Asylpolitik der Union, die wird von einer klaren Mehrheit der Deutschen gebilligt.
Das ist die Frage. Was ist die Asylpolitik der Union? Ist es das, was ich durchgesetzt habe, oder ist es das, was jetzt einfach so mal im Raum steht und gar kein konkreter Vorschlag ist? Also, wie Sie sicherlich auch sorgfältig berichtet haben, ist es so, dass wir ja die härtesten Verschärfungen im Umgang mit irregulärer Migration auf den Weg gebracht haben. Längere Abschiebehaft, mehr Gründe, um Abschiebehaft und Abschiebegewahrsam möglich zu machen. Wir haben sichergestellt, dass, wie gesagt, die Zurückweisung an den Grenzen stattfinden, dass es mehr Grenzkontrollen gibt. Wir haben die Zahlen runtergekriegt und das genau werden wir auch weitermachen. Übrigens, das ist mir wichtig zu sagen, auch wenn die Zeiten so anstrengend sind, auch um die Offenheit unseres Landes für die weitere Zuwanderung von Arbeitskräften zu erhalten und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu beschützen, die hier seit manchmal Jahrzehnten mit anpacken und einen familiengeschichtlichen Zuwanderungshintergrund haben, fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung.
Blicken wir mal nicht quasi auf dieses Land, sondern blicken wir kurz mal nach außen, nämlich auf die Verteidigungspolitik und auch die Ukraine. Ihr Verteidigungsminister und Parteikollege Boris Pistorius ist ja bekannt dafür, dass er sowohl Klartext spricht als auch klare Kante zeigt. Und er hat immer wieder das Wort der Kriegstüchtigkeit in den Mund genommen. Das sei das oberste Gebot der Stunde. Das klingt nichts, was man aus Ihrem Mund hören würde. Warum?
Nein, wir sind ja gemeinsam unterwegs, dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr stärker aufgestellt wird. Und das ist auch dringend notwendig. Und Bundespräsidium als mein Minister haben durchgesetzt, dass wir jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Dafür habe ich ein Sondervermögen mit Grundgesetzänderung im Deutschen Bundestag und im Bundesrat durchgesetzt. Ja. Die 100 Milliarden Schulden übrigens werden 2027 ausgegeben sein. Und ab 28 müssen wir dafür sorgen, dass wir weiter die 2% leisten können, also 30 Milliarden direkt aus dem Haushalt finanzieren. Weshalb ich mir wünsche, dass in diesem Bundestagswahlkampf niemand davonkommt, ohne zu beantworten, wie er das bezahlen will. Meine Antwort kriegen Sie gleich mit. Ich möchte, dass wir Investitionen über einen Deutschlandfonds auch anders finanzieren und dass wir die Schuldenregel des Grundgesetzes reformieren, damit wir den Spielraum haben.
Sie haben jeden Tag viel zu tun. Ich weiß nicht, ob das ein besonderer Tag ist in Ihrem Leben, aber aus Kiew kommt da die Neuigkeit, der ukrainische Präsident Selenskyj wäre zu direkten Gesprächen über ein Ende des Krieges mit Kremlchef Putin bereit. Da droht offenbar eine militärische Niederlage der Ukraine, so würde ich das jetzt erstmal deuten. Aber Putin am Verhandlungstisch, können Sie sich das eigentlich vorstellen mit demjenigen, der tatsächlich verantwortlich ist für diesen Krieg?
Der ukrainische Präsident hat immer gesagt, dass der Krieg auch enden wird mit Verhandlungen, die direkt mit Russland stattfinden. Wichtig ist, dass es keinen Diktatfrieden über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg gibt. Und das ist auch unsere Verantwortung als Europäer. Das ist unsere Verantwortung als Freunde der Ukraine, übrigens auch der USA. Dass bei all dem, was wir jetzt machen, um das Töten zu beenden und dazu zu kommen, dass dieser Krieg beendet wird, es ein Kriegsende ist, dass die Unabhängigkeit, Souveränität der Ukraine sicherstellt. Und ich sage ausdrücklich, das ist auch möglich, denn Putin hat kein einziges seiner Ziele erreicht, trotz der unglaublichen Zerstörung, die er angerichtet hat, der vielen Menschen, die er getötet hat mit seinen Raketen und trotz der Tatsache, dass er wahrscheinlich ein paar hunderttausend russische Soldaten geopfert hat, die ihr Leben und ihre Gesundheit verloren haben für seinen imperialistischen Traum.
Welche Rolle könnte denn Deutschland innerhalb eines Friedensprozesses spielen aus Ihrer Sicht?
Zunächst mal nehmen wir das bleiben, was wir sind. Der größte Unterstützer der Ukraine in Europa, der zweitgrößte nach den USA in der Welt. Und sowohl die USA als auch Deutschland müssen das dem russischen Präsidenten, damit Verhandlungen auch gut ausgehen können, jetzt signalisieren. Wir bleiben bei unserer Unterstützung, rechnen nicht darauf, dass wir nachlassen. Und was ist die Grundlage für die Tatsache, dass nämlich Putin seine Ziele nicht erreicht hat? Er wollte die NATO weiter weg. Jetzt hat die NATO 2 neue Mitglieder mit Finnland und Schweden. Alle geben mehr für Verteidigung aus. Deutschland errichtet eine Brigade in Litauen mit 5.000 Frauen und Männern. Wir sehen, dass die Ukraine nicht ein abhängiges Regime ist, wo er sich aussucht, wer da Präsident und Regierungschef ist, sondern eine starke Demokratie, die sich auf den Weg nach Europa gemacht hat und das jetzt auch kann, weil wir ihr das ermöglicht haben. Und wir haben nicht, was er sich vorgestellt hat, eine entmilitarisierte Ukraine, sondern eine Nation, die fast 1 Million Soldaten unter Waffen hat und die auch nach einem Kriegsende eine starke Armee haben wird. Und da wird auch unsere Rolle liegen mit anderen zusammen, dass wir nämlich ihr ermöglichen, dass sie eine starke Armee hat, auch wenn die Volkswirtschaft diese Größenordnung vielleicht gar nicht trägt.
Wir springen zurück ins eigene Land, in die Bundesrepublik Deutschland. Herr Bundeskanzler, mehr für dich lautet der Slogan der SPD. In dem Fall würde es nämlich bedeuten, also mehr netto vom Brutto, wie Sie sagen, für normale Leute. Aber wenn man genau nachrechnet, steuertechnisch mag das zwar stimmen, aber auf der einen Seite werden die Sozialversicherungsbeiträge höher und die Inflation beträgt gegenwärtig 2,3%. Da könnte man hinterher sagen, wie gewonnen, so zerronnen, Versprechen nutzt nichts.
Nutzt was, weil die Versprechen genau diese Dinge berücksichtigen. Die sagen, also einmal sind da Steuersenkungen drin. Und zu den Steuersenkungen gehört natürlich auch, dass sie ein bisschen mitfinanziert werden müssen von denjenigen, die sehr viel Geld haben. Also der Bundeskanzler, der viel Geld verdient, und die Leute, die noch viel mehr verdienen als der Bundeskanzler, können ein bisschen dazu beitragen, dass wir für die große Mehrheit des Mittelstandes, der normal und auch ganz gut verdienenden Leute und der Leute, die sehr wenig verdienen, eine Steuerentlastung organisieren, die über den Inflationsausgleich hinausgeht. Und dann müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass die Löhne gut sind. Also Mindestlohnerhöhung hat schon mal eine Rolle gespielt, wird auch weiter eine wichtige Rolle spielen. Dann müssen wir dafür beitragen, dass wir durch eine gute Politik, was unsere Sozialversicherung betrifft, dafür Sorge tragen, dass die Beiträge nicht durch die Decke gehen. Also Effizienz ist aber die Antwort und nicht Leistungskürzungen, die lehne ich ab. Wir brauchen eine stabile Rente, das können wir uns auch leisten, wenn genügend Leute in Deutschland arbeiten.
Und zum Thema Mindestlohn sind Sie ja eigentlich auch auf der Seite der Arbeitnehmer und sagen 15 Euro, das ist eine gute Idee, gesetzlicher Mindestlohn. Trotzdem ist es ja eigentlich nicht die Aufgabe der Politik, sondern es wäre in dem Fall die Mindestlohnkommission. Ferner aber in wirtschaftlich flauen Zeiten darüber hinaus, wäre das nicht ein enormer Standortnachteil auch nochmal? Also vor allen Dingen, weil es auf dem internationalen Markt mit angesichts steigender Arbeitslosenzahlen eben nochmal eine erhebliche Belastung wäre für die Unternehmen.
Nein, das sehe ich anders. Übrigens ist diese Diskussion so alt wie die Debatte über den Mindestlohn. Immer ist das gesagt worden. Als die SPD und auch ich durchgesetzt haben, dass es einen Mindestlohn in Deutschland gibt, gegen die CDU, die das mitgemacht hat als Koalitionspartner, haben viele gesagt, das geht schief. Tatsächlich hatten wir hinterher mehr Arbeitsplätze und es haben 6 Millionen Leute mehr Einkommen gehabt. Als wir ihn jetzt auf 12 Euro angehoben hatten, gab es die gleiche Debatte. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben mehr Erwerbstätige in Deutschland, mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die was tun. Und nochmal haben 6 bis 7 Millionen eine Erhöhung bekommen. Und ich bin sehr enttäuscht, dass die Mindestlohnkommission, über die Sie gesprochen haben, das letzte Mal mit einer einseitigen Entscheidung über die Köpfe der Arbeitnehmerbank hinweg die Erhöhung so schmal gemacht hat. Deshalb sage ich, wenn die das nicht von alleine hinkriegt, müssen wir erneut was tun.
Finanzen sind Ihr Beritt, ne? Das mögen Sie, das Thema, richtig?
Es ist wichtig, dass wir unser Geld zusammenhalten, dass wir auf das Geld achten und dass wir gut rechnen. Aber, das will ich gerne auch dazu sagen, wir können das auch. Denn Deutschland ist das eine große wirtschaftsstarke Land, das seine Staatsverschuldung in Richtung 60% senkt. Die USA sind fast beim Doppelten.
Dann können wir ganz kurz auch noch das Problem tatsächlich der Regelaltersgrenze lösen in dem Zusammenhang. Also da sagt die SPD, eine Anhebung lehnen sie grundsätzlich ab. Alle Experten sagen aber, das schaffen wir nicht. Wir müssen alle länger arbeiten. Also der staatliche Rentenzuschuss, wie lange hält der noch?
Erstmal empfehle ich, dass man mal auf dem Boden bleibt, der normalen Menschen und ihre Perspektive in den Blick nimmt. In unserem Nachbarland Frankreich wird gerade darüber geredet, ob die Anhebung auf 62 rückgängig gemacht wird. Wir haben ein Gesetz, dass es demnächst bis 67 dauert für die entsprechenden Altersjahrgänge. Aber das ist dann auch das Ende der Fahnenstange. Da finde ich, muss man sehr klar sein. Und ich finde es schlecht, dass im CDU-Grundsatzprogramm was anderes steht. Warum können wir uns ein stabiles Rentenniveau und auch eine Nichtanhebung des Renteneintrittsalters leisten? Weil wir es genauso machen können, wie es in der Vergangenheit gelungen ist, die Beiträge zu stabilisieren. Die sind ja gesunken bei der Rente in den letzten Jahren. Die waren 98 am Ende der Regierungszeit Kohl viel höher als heute. Warum? Weil 6 Millionen mehr Frauen und Männer in Deutschland arbeiten. Auch wenn Herr Merz immer sagt, die Deutschen arbeiten nicht genug. Es sind 46 Millionen Erwerbstätige. So viele hatten wir in der Geschichte Deutschlands noch nie.
Wir hatten auch noch nie so einen starken Wohnraummangel in der Geschichte der Bundesrepublik. Und da hat tatsächlich natürlich auch Ihre Partei gesagt, 400.000 Wohnungen bauen wir. Vor 2 Jahren waren es, glaube ich, 300.000. Im letzten Jahr war es knapp die Hälfte. Also das Ziel ist nicht erreicht worden. Was wollen Sie anders machen?
Also wir sind in der Nähe der 300.000 geblieben bei den Wohnungen, die fertig geworden sind. 210.000. Die da entwickelt worden sind. Und ich will deshalb trotzdem noch mal ganz klar sagen, es bleibt dabei, wir müssen mehr Wohnungen bauen. Dass wir da Pech hatten, darf uns von diesem Ziel nicht abbringen. Warum hatten wir Pech? Weil Russland die Ukraine überfallen hat. Weil wir eine riesige Energiepreisinflation hatten. Ich hatte zig Milliarden Steuergelder einsetzen müssen, auch Schulden machen müssen, um die Energiepreise für die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger runterzusenken. Die Zentralbank hat eine knallharte Politik gegen die Inflation gemacht und die Zinsen hochgesetzt. Und das hat sich natürlich ausgewirkt bei den Baupreisen, bei den Planungen für Bauvorhaben. Und das ist wirklich schlecht. Jetzt sind die Zinsen wieder weiter runter. Wir haben die Mittel für den geförderten Wohnungsbau massiv ausgeweitet. Wir haben viele gesetzliche Vorschriften geändert, damit leichter gebaut werden kann. Es liegen ein paar solcher Vorschläge jetzt im Bundestag. Die können beschlossen werden vor oder nach der Wahl. Die sind aber nicht abstrakt, sondern mit der gesamten Bauwirtschaft besprochen, mit den Ländern besprochen, mit den Mieterverbänden besprochen, damit wir mehr Wohnungen haben. Und ein Geheimnis muss man mancherorts erzählen. Ich glaube auch in Ihrem Sendegebiet, weil es da auch andere Meinungen gibt, es wird nicht gehen ohne den Bau zusätzlicher Wohnungen und das neue Ausweisen von neuen Baugebieten.
Und das kriegen Sie auch noch vor der Wahl zumindest angeschoben?
Die Gesetze sind alle fertig. Die können sofort beschlossen werden. Das wird vielleicht nicht gelingen, weil die Oppositionsparteien dann nicht mitmachen wollen. Aber nach der Wahl bestehe ich darauf, dass das, was mit der Bauwirtschaft besprochen worden ist, an Erleichterung für das Bauen jetzt endlich kommt.
So wie Sie rechnen, rechnet natürlich auch das Deutsche Institut für Wirtschaft. Und die kommen auf eine Unterdeckung von 30 Milliarden in der Staatskasse, wenn man Ihr Wahlprogramm umsetzen würde. Nehmen Sie das zur Kenntnis oder haben Sie auch schon Kompensationsmaßnahmen?
Habe ich, aber ich möchte einmal lobend sagen, dieses Institut hat auch die Wahlprogramme der anderen durchgerechnet. Und da steht drin, die Grünen sind teurer als wir. Die CDU kostet 100 Milliarden. Die FDP kostet, glaube ich, noch viel mehr als 100 Milliarden. Das kann man ja alles nicht glauben. Mein Rat ist aber, wenn ich das gerne sagen darf, einige Sachen soll man glauben. Im CDU-Wahlprogramm stehen Steuersenkungen für das 1%, die 10%, die am meisten verdienen, die alleine 20 Milliarden kosten. Das muss ja jemand bezahlen. Und ich sage, wenn das so käme, bezahlen das die normalen Bürgerinnen und Bürger. Darüber sollte Auskunft gegeben werden. Unser Programm ist finanziert durch mehr Gerechtigkeit im Steuersystem, durch mehr Solidarität unter privaten und gesetzlichen Versicherungen bei Krankheit und Pflege, was auch die Beiträge senken wird bei der Kranken- und Pflegeversicherung. Mhm. Unser Programm ist finanziert dadurch, dass wir einen Deutschlandfonds haben, um Investitionen möglich zu machen. Unser Programm ist finanziert, weil ich sage, damit wir diese Aufgaben, die wir jetzt neu haben, mehr für Sicherheit zu tun, die Ukraine zu unterstützen und trotzdem gute Rente, Pflege und Gesundheit zu haben, in Straßen und Bahnen zu investieren, muss es so sein, dass wir unsere Schuldenbremse ganz vorsichtig reformieren, damit wir den Spielraum haben. Weil wir fiskalisch so stark sind, müssen wir das machen. Die Bundesbank sagt, das ist richtig. Der Sachverständigenrat für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands sagt, das ist richtig. Die Weltbank sagt, es ist richtig. Der Internationale Währungsfonds sagt, es ist richtig. Alle um uns herum schütteln den Kopf, warum ein so starkes Land wie Deutschland nicht genug investiert und sich selbst eine Fessel gesetzt hat. Die müssen wir ein bisschen lockern, mehr nicht.
Sie müssen wahrscheinlich auch im Ausland erklären, warum immer noch 40%, Sie haben ja Ihren Wahlkreis in Brandenburg, 40% der Ostdeutschen sich als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse fühlen. Ein Thema A, wie erklären Sie es und wie kann das eigentlich sein, so lange Jahre nach der Wiedervereinigung?
Ich bin sehr geehrt, dass ich zu denjenigen in Deutschland gehöre, die einmal in Hamburg-Altona mehrfach in den Deutschen Bundestag gewählt wurden und jetzt in dem Wahlkreis in Potsdam, um Potsdam herum. Das ist mir wirklich sehr bedeutend, zumal ich in den 90er Jahren als Anwalt viele Betriebsräte vertreten habe im Osten Deutschlands und ihnen geholfen habe, durch diese harte Zeit zu kommen. Und deshalb bleibt es für mich eine zentrale Aufgabe, dass wir alles dafür tun, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung hier vor Ort auch tatsächlich fördern. Und dass Brandenburg nun wächst wie kaum ein anderes Bundesland, ein großes Wirtschaftswachstum hat, ist ein Verdienst von Dietmar Woidke, aber eben auch ein Verdienst sozialdemokratischer Politik.
Wir kommen zur Schlussfrage, fast zur Schlussfrage. Wie sieht eigentlich unser Land aus, Herr Bundeskanzler, wenn Ihre Partei weitere 4 Jahre lang regiert oder mitregiert?
Wir wollen regieren und unser Land sieht dann gerechter aus. Es wird solidarischer zugehen. Man kann sich auf den Zusammenhalt, auf eine stabile Rente, auf gute Löhne, einen besseren Mindestlohn und Steuerentlastung für die normale Mittelschicht, die Mitte unserer Gesellschaft verlassen. Wir werden verhindert haben, dass es zu einem Krieg zwischen Russland und den anderen Staaten Europas kommt und gleichzeitig die Ukraine als souveräne Nation verteidigt haben. Und wir werden die Modernisierung unserer Volkswirtschaft weiter vorangebracht haben. Auch mit dem Made in Germany Bonus, aber eben auch damit, dass wir auf neue Technologien setzen und sie nicht ablehnen.
Es hieß immer wieder, Sie seien schwer zu lesen. Lassen Sie mich noch eine persönliche Frage stellen am Ende. Stimmt es, dass Sie, wenn Sie persönlich angefasst sind, auf lange Fragen sehr kurz antworten? Nur mit Ja oder Nein?
Nein.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.